So, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich, ich begrüße auch alle Gäste, die unter uns sind. Wunderbar, dass ihr zu uns gefunden habt, hier in diese Gemeinschaft hinein. Herzlich willkommen. Wow, so cool. Wir freuen uns, dürfen wir Gemeinschaft haben miteinander und wir freuen uns, dürfen wir gemeinsam einen Gott haben, den wir loben und preisen können und dürfen. Ja, Gary hat es gesagt, ich werde euch versuchen, etwas zu diesem Thema zu sagen. Das Input-Team hat mir ein bisschen ein Ei gelegt. Sie hatten Sitzung und ich war nicht dabei. Darum haben sie dann entschieden, am 3. November den zweiten Teil von Jona zu machen, Kapitel 3 und 4. Und ich hatte das für diesen Sonntag geplant. Genau, und dann habe ich dann gesagt, ja gut, dann schiebe ich dieses Thema hier rein. Es ist auch gut platziert hier mittendrin. Und wir werden sehen, was das ist. Ich habe euch hier ein Kunstwerk mitgebracht. Kann man das mal ein bisschen nach vorne ziehen? Mal schauen. So, genau. Das soll ein bisschen zeigen, wie es dem Jona so vielleicht geht. Ich habe es euch noch auf einem Bild dargestellt. Also das Kunstwerk, das heißt Hängepartie. Früher, wenn man Schach gespielt hat in einem Turnier, da gab es Hängepartien. Wenn die am Abend bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht fertig waren, hat man die vertagt auf den anderen Tag. Und dann war das eine Hängepartie. Die blieb hängen und dann hatte man die Nacht durch Zeit. Was ist der nächste Zug? Der beste Zug, oder? Und die Gegner natürlich auch, wenn der diesen Zug macht, dann können wir und so weiter. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es keine Hängepartien mehr. Heute geht alles sehr schnell, auch im Schach. Auch wenn eine ganz normale Schachpartie ist, die geht dann vielleicht 6 Stunden und dann ist irgendwann fertig. Es gibt auch 1-Minuten-Partien, das ist dann Ultra-Blitzschach. In einer Minute eine ganze Partie. Also ja, genau. Das kann man sich auf YouTube anschauen, da wird einem fast schwindelig. Aber das hier ist eine Hängepartie und ich glaube, der Jona, der hing auch ein bisschen so zwischen Himmel und Erde und irgendwo drin, nämlich da im Bauch dieses Fisches, von dem er verschluckt worden war. Und dieses Bild von Jona im Fischbauch, dieses Bild, der dort sitzt, war ein Zeichen. Und Gott spricht, er sprach dazu mal und er spricht auch heute noch durch Zeichen zu den Menschen, nicht nur, aber auch. Und so wollen wir uns ein bisschen mit diesem Thema befassen. Und die Bibeltexte dazu, die möchte ich euch vorlesen. Es war ja so diese Begebenheit, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und da begegnete er immer wieder anderen Menschen und auch Schriftgelehrten, Pharisäern und so weiter. Und nicht alle waren immer so glücklich, wenn sie Jesus begegneten, nicht wahr? Und da lesen wir in Matthäus 12, die Verse 38 bis 42. Da wandten sich einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an ihn. Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Schließlich spricht Gott durch Zeichen. Wir wollen ein Zeichen sehen. Er aber entgegnete ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Die Männer Ninives werden im Gericht aufstehen gegen dieses Geschlecht und es verurteilen, denn sie sind auf die Predigt des Jona hin umgekehrt. Und hier ist mehr als Jona. Das ist die eine Begebenheit, Kapitel 12 und Matthäus Kapitel 16, ist es ähnlich. Da kamen Pharisäer und Sadduzäer zu Jesus, um ihn zu versuchen. und sie baten ihn, ihnen ein Zeichen vom Himmel vorzuweisen. Also das hat sich wiederholt. Er aber antwortete ihnen, am Abend sagt ihr, das Wetter wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute wird es regnen, denn der Himmel ist rot und trüb. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zu deuten, die Zeichen der Zeit. Aber versteht ihr nicht, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging. Punkt. So radikal kann Jesus sein und auch so vor den Kopf stoßend, oder? Genau. Also, um das ein bisschen auszuholen, Gott spricht durch Zeichen. Ich habe ein bisschen geschaut in der Bibel, da war zum Beispiel dieser Regenbogen bei Noah. Das ist das Zeichen des Bundes. Und diese Zeichen, durch die Gott zu den Menschen spricht, die wollten immer dazu führen, dass die Menschen ihn erkennen, ihn sehen und ihn als diesen Gott anschauen, der er eben ist, und vor allem auch, damit sie eine Beziehung mit ihm eingehen können. Dann gab es die Beschneidung. Gott forderte den Abraham auf, beschneide dich und deine ganzen männlichen in deiner Familie. Und das war das Zeichen der Gerechtigkeit, wie wir dann im Römerbrief nachlesen können. Die Beschneidung für Abraham war das Zeichen der Gerechtigkeit vor Gott. 10 Plagen waren Zeichen von der Allmacht Gottes da in Ägypten. Damit der Pharao und all die Leute in Ägypten das sehen konnten, wow, da gibt es einen Gott, der ist mächtiger als unsere Götter. Dann gab es Opfer, tausende, Millionen von Opfer wurden damals dargebracht und die waren immer auch ein Zeichen der Vergebung. Wenn ein Tier gestorben war, dann war damit auch meine Sünde weg. Ein Zeichen der Vergebung. Und ein wichtiges Zeichen war auch der Sabbat, nämlich das Zeichen, da ist Ruhe Gottes, da ist Gemeinschaft mit Gott. Und wir erkennen hier, das waren alles Zeichen, die man sehen konnte. Der Regenbogen, die Beschneidung, die Opfer, der Sabbat vielleicht nicht so direkt sehen, oder? Aber man konnte ihn erleben. Das waren alles äußere Zeichen und dadurch können wir eine erste Definition machen von Zeichen. So ein Zeichen ist etwas Äußeres, die äußere sichtbare Darstellung eines inneren und unsichtbaren verborgenen Vorganges oder Zustandes. Das, was äußerlich dargestellt wird, das ist etwas Inneres, etwas, das man in sich selber erleben kann. Dann gab es andere Zeichen, nämlich Wunderzeichen. Also gut, Plagen, die waren auch schon ein bisschen in diese Richtung Wunderzeichen. Aber solche Zeichen, die wurden dann Realität, erlebte Realität. Zum Beispiel eine Totenauferweckung, die zeigte, Gott ist ein Gott des Lebens. Ich habe da gedacht an Elia, der den Sohn der Witwe in Zarpat aufweckte, oder auch Elisa, der Prophet. Er weckte den Sohn dieser Frau aus Schunem auf, der Schunemiterin, genau. Und ihr merkt, ich mache jetzt Beispiele aus dem Alten Testament und das mache ich aus einem ganz bestimmten Grund. Dann war ein Zeichen das Mehl und das Öl, das nicht ausging, beim Elisa, diesem Propheten, der das dieser verschuldeten Witwe zusprach. Gott, ein Gott der Versorgung. Dann sehen wir auch Krankenheilungen im Alten Testament. Dieser syrische Hauptmann, nicht wahr, Naaman, der da 7-mal im Jordan sich untertauchen musste, weil Elisa, der Prophet, ihn dazu aufgefordert hat. Oder auch die Heilung von König Hiskia, die uns überliefert ist. Dann Elisa erlebte ein schwimmendes Eisen. Da ging dieses Vorderteil der Axt verloren und Das kam dann an die Oberfläche. Gott setzt sich über physikalische Gesetze hinweg. Und dann natürlich auch noch zum Beispiel Feuer, das vom Himmel fällt, da bei den Baalspriestern oder auch bei Elia mit den Soldaten. Das könnt ihr alles nachlesen im Alten Testament, 1. Königebuch, 2. Königebuch. Interessante Darstellungen. Und das sind Wunderzeichen, die sich über die irdischen Gesetze hinwegsetzen und die wir als Menschen nicht tun können. Und wenn man diese definieren wollte, dann ist solche Zeichen das so im irdischen Dasein erlebte himmlische, überirdische Kraftwirkungen von Gott. Gut, so diese zwei Definitionen. Habt ihr das ein bisschen mitgekriegt? Gut. Und als Jesus hier in diese Welt kam, da hat er viele solche Wunder vollbracht. Und weil er viele solche Wunder vollbringen konnte, da war er im Sinne der jüdischen Tora, also des Gesetzes, und auch im Sinne aller alttestamentlichen Propheten der angekündigte Messias, denn nur dieser konnte solche Zeichen tun. Wenn wir den Kontext der beiden Bibelverse, Bibeltexte anschauen, die wir vorher gehört haben, dann sehen wir beim ersten, da waren die Jünger unterwegs am Sabbat, sie hatten Ähren gegessen und dann kam am Sabbat in der Synagoge die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand. Eine Heilung durch Jesus. Und dann gab es noch die Heilung eines dämonisch belasteten Blinden. Und beim zweiten, da war gerade so die Speisung der 5000 und die Speisung der 4000 geschehen. Also Wunder über Wunder, die Jesus da tat. Also waren eigentlich genügend Zeichen vorhanden, um zu erkennen, da ist der Messias am Werk. Da ist der von Gott versprochene Retter am Werk. Und es war wirklich auch so, Johannes 6, Vers 14 lesen wir, als nun die Leute das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das war die eine Seite. Es gab Leute, die haben das erkannt. Und die andere Seite, haben wir vorher gehört, denen genügte das noch nicht. Könntest du bitte noch ein Zeichen machen? Das war so die Ausgangslage. Und wenn wir jetzt denken, ja, die Zeichen, die Wunder, die Jesus vollbracht hatte, das war ja nur das eine, weil es gab noch andere Zeichen, die sein Kommen ankündigten. Wenn wir daran denken, an den Jesaja-Text, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Ein wichtiges Zeichen, das da angekündigt war von Gott in den Schriften, in den Propheten. Und die Schriftgelehrten, die wussten um diese Stelle. Ganz sicher. Dann der Stern, Zeichen des neuen Königs. Da ist ein neuer König aufgegangen, aufgestiegen. Das sagten doch diese Astrologen, die da kamen. Diese Magier aus dem Osten. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Der Stern als Zeichen für diesen neuen König. Und was sagten die Engel zu den Hirten? Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Dort in der Krippe, das wird das Zeichen sein. Dort ist der Retter geboren. Solche Zeichen gab es auch. Und dann kamen eben diese Pharisäer, Schriftgelehrten oder wer auch immer, und sie sagten: Gib uns doch ein Zeichen, Jesus, damit wir dann wirklich glauben, dass du der Messias bist. Eine Anmaßung eigentlich. Und wir sehen, wie Jesus damit umgeht. Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, doch ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Jona. Denn wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute von Ninive, so wird auch der Menschensohn werden für dieses Geschlecht. Für mich gibt es drei Punkte beim Zeichen des Jona. Der erste Punkt ist, Jona war ein Zeichen für die Menschen in Ninive. Und Jesus sagt, denn wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute in Ninive, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Jesus wurde zum Zeichen für Israel, für das Israel seiner Zeit. Also damit ist die Person gemeint. Die Person ist das Zeichen Gottes. Ich komme. Ich wende mich euch zu. Ihr könnt mit mir Kontakt haben. Nicht wahr, ihr Leute von Ninive? Jetzt kommt Jona und durch ihn spricht Gott zu euch. Und durch Jesus, jetzt kommt der Mittler. Er ist der Mittler zwischen den Israeliten und den Menschen. Gott natürlich, Entschuldigung. Das ist so für mich der erste Punkt. Der Mensch, die Person, Jesus ist das Zeichen von Gott. Aber Jesus sagt auch, denn wie Jona im Bauch des Fisches war 3 Tage und 3 Nächte, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das war, nicht wahr? Der hat es schön trocken hier drin, im trockenen Fisch, aber im wirklichen Fisch, ja genau, wie tot wahrscheinlich. 3 Tage und 3 Nächte. So wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Also, der Jona war da in dem Fischbauch und Jesus im Grab, im Schoß der Erde. Jesus weigerte sich, ein weiteres Wunderzeichen zu tun, nur weil die Leute es verlangten. Und er verwies auf seinen Tod, der noch kommen sollte. Und dann die 3 Tage und 3 Nächte, die er im Grab sein würde. Und dann kommt er ja dann wieder. Das ist Jona, der im Fisch war und dann wieder ausgespuckt wurde. Jona war im Tod und kam wieder ins Leben. Jesus war im Grab und kam wieder ins Leben. Und an diesem Zeichen würden die Menschen erkennen, dass Jesus der versprochene Messias wäre. Und Jesus sagte, das muss euch genügen. Es gibt kein anderes Zeichen als das. Und für mich ist das so zentral, weil Jesus setzte damit etwas ganz Wichtiges, sein Sterben am Kreuz, sein Tod im Grab drin und die Auferstehung zum Leben in den Mittelpunkt. Er sagte, das ist zentral. Das ist das Zeichen, dass ich der Retter bin. Und dieses Zeichen muss genug sein. Ist es genug? Es muss genug sein. Paulus schrieb an die Korinther im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22 und folgende: Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den da. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit, für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus, der Gekreuzigte. das Tor, das Kreuz, das Grab, die Auferstehung. Jesus Christus im Zentrum, das ist das Zeichen von Gott. Und dieses Zeichen weist auf das Heil hin, das Gott jedem Menschen schenken will. Nicht nur Israel, Israel zuerst, aber heute allen. Zur Rettung, zum Heil und zur Umkehr. Das Zeichen des Jona ist für mich zum Zeichen von Jesus geworden. Und durch dieses Zeichen spricht Gott heute noch zu uns Menschen, damit sie ihn erkennen können. Jesus sagte ziemlich am Anfang seines Erdendaseins, seines Dienstes, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, auch ein Zeichen, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn, haben wir schon gehört heute, so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott hat Jona nicht nach Ninive gesandt, damit Ninive gerichtet wird, sondern damit Ninive gerettet wird. Und genauso ist es mit Jesus. Das ist im Zentrum. Und ich hoffe, jedes Mal, wenn ihr diesen Propheten lest oder vom Propheten Jona hört oder von diesem Mann, der da im Fischbauch saß, dass ihr an das erinnert werdet. Das ist Jesus. Jesus im Grab, der auferstand. Und ein dritter Punkt. Die Männer Ninives werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und es verurteilen. Denn sie sind der Predigt des Jona gefolgt und umgekehrt. Pünktli, aber wie ist es mit euch? Ist eine unausgesprochene Frage. Und dann sagte Jesus, hier ist aber mehr als Jona. Hier ist der Messias, der Erlöser, der Retter. Da kam der Jona wieder an Land. Wir haben ja diesen lustigen Film gesehen, den Kurzfilm, oder? Der Fisch macht, spuckt ihn wieder aus. Und dann ging er nach Ninive. Und dort verkündigte er, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und die Bewohner der Stadt, die kehrten um. Und sie erlebten Gottes Segen. Und Jesus, er ist auferstanden. Er kam aus diesem erlittenen, realen Tod wieder ins Leben zurück mit der Botschaft, dass durch den Glauben an seinen Tod und an seine Auferstehung Umkehr geschehen muss. Ein Leben ist möglich unter Gottes Herrschaft, aber es muss etwas geschehen hier drin, im Menschen drin. Die Leute in Ninive, die kehrten um, die taten Buße in Sack und Asche, die zogen Kleider an. Wir werden das dann im Theater wahrscheinlich irgendwie sehen. Nimmt mich dann Wunder wie. Hä? Ihr könnt euch jetzt schon freuen drauf. Die kehrten wirklich um. Äußerlich haben sie das gezeigt, indem dass sie Sack und Asche getragen hatten. Und das geschieht dann bei uns, wenn wir glauben innerlich, wir kehren innerlich um. Niemand von uns muss Sack und Asche tragen, aber eine innere Umkehr wird vollzogen und durch den Heiligen Geist kommt Glauben in unsere Herzen und wir glauben und vertrauen. So, was Jesus gesagt hat, so steht es geschrieben, der Gesalbte wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird allen Völkern Umkehr verkündigt werden. Zur Vergebung der Sünden. In Jerusalem fängt es an und ihr seid Zeugen dafür, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Und darum, damit dieser Glaube geschehen kann in den Menschen, braucht es jemanden, der verkündigt. Es brauchte einen Jona, der nach Ninive ging. Und es brauchte einen Jesus, der zu den Israeliten ging damals. Und es braucht heute Menschen, die verkündigen. Für mich ist das dritte Zeichen die Verkündigung. Die Verkündigung einerseits Israel, andererseits ist uns aufgetragen, zu allen Völkern zu gehen und die Umkehr zu Gott zu predigen, zu verkündigen und natürlich auch das Evangelium vom Reich Gottes. Denn Jesus ist nicht nur der Gott, der Umkehr möchte, sondern er ist da, um etwas ganz Neues zu bringen, dieses Reich Gottes. Matthäus 24, Vers 14, da sagt Jesus, und dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Erdkreis verkündigt werden als ein Zeichen. Das Evangelium als ein Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium ist das Zeichen des angebrochenen Reiches Gottes und des nahenden Endes dieser Weltzeit und des wiederkommenden Messias. Jedes Mal, wenn wir das verkündigen, sagen wir das. Das Reich Gottes ist hier, Jesus Christus ist der Herr, das Ende ist nahe, das musste ja Jona auch in Ninive verkünden, noch 40 Tage. Das Ende ist nahe. Und der Messias kommt. Er kommt wieder. Das ist das Zeichen, das Evangelium. Und dieses Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. So blöd, oder? Jesus sagt, es kommt nicht mit äußeren Zeichen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und Luther übersetzt es, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es ist mitten unter euch. Man kann es nicht sehen, dieses Reich. Aber es ist ein Zeichen. Und da kommen wir wieder zur ersten Definition. Dieses Zeichen ist etwas Inwendiges. Und weil es grundsätzlich unsichtbar ist, meine ich, wir Menschen, wir brauchen irgendeinen äußeren Ausdruck dafür, damit wir begreifen, dass es hier ist, oder? Und ein Ausdruck für mich ist die Gemeinschaft, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Hier wird das Reich Gottes sichtbar, spürbar, erlebbar. Und darum ist es so schön, können wir immer wieder zusammenkommen und sagen, das ist das Zeichen, hier ist Reich Gottes, hier findet es statt. Und es gibt natürlich noch andere Zeichen, äußere Zeichen. Ein Zeichen ist, das sind Wunder, da kommen wir nachher noch drauf, die Taufe. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Und zwar der innere Vorgang ist, ich bin zu Gott umgekehrt. Ich habe angefangen zu glauben, dass das Sterben, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus für mich Wirksamkeit und Gültigkeit hat. Und darum vollziehen wir diese Taufe auch mit Untertauchen. Jona, wo war der? Untergetaucht. Nur so ein kleiner Hinweis. Es ist eine zeichenhafte Verkündigung, die Taufe. Dass hier drin etwas geschehen ist. Ein Herrschaftswechsel. Jesus Christus ist jetzt mein Herr geworden. Und das zeige ich, indem dass ich mich untertauchen lasse in den Tod. Dort im Grab nicht zu lange bleibe. Nicht 3 Tage, nicht 3 Minuten, das wäre zu lang. Und wieder raufkomme und dann sage, jetzt lebe ich ein neues Leben. In Wädenswil werden heute 7 Leute getauft. Oh, ich habe mich gefreut. 7 Leute, auch junge Leute. Wunderbar. Meine Frau ist auch dort. Sie hat heute zum letzten Mal Kindergottesdienst dort und wird dann verdankt. Und dann ist das für sie dann auch fertig. Ich erwähne das nur, als sie gesagt hat, grüße alle. Das ist hiermit geschehen. Genau. Ein weiteres Zeichen, das Abendmahl. Das ist ein Zeichen, dass wir an Jesus Christus glauben, und zwar den Gekreuzigten. Das Zeichen des neuen Bundes im Sterben von Jesus. Wir essen ein Sinnbild seines Leibes und wir trinken ein Sinnbild seines Blutes. Sagen damit, wir glauben das, dass Jesus gestorben ist, im Tod war und auferstanden ist. Und das hat für mich Wirksamkeit. Und wenn wir lesen, so oft ihr dies tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dieses Zeichen Abendmahl ist eine Verkündigung von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Nicht nur, ich werde gestärkt dadurch, das darf auch geschehen, selbstverständlich, aber es ist eine Verkündigung für alle Menschen, die dabei sind. Und wenn wir taufen und wenn wir Abendmahl feiern, dann setzen wir jedes Mal ein Zeichen in diese Welt. Hier ist Christus, der Gekreuzigte, um ihn geht's. Er ist der Mittelpunkt. Und weitere Zeichen, das sind die Gaben des Geistes, das sind Zeichen vom angebrochenen Reich Gottes, eben diese Wunder, die wir auch erleben dürfen, wenn wir in ihnen dienen und handeln, so wie es Jesus gesagt hat. Denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen werden sie reden, Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nichts schaden. Kranke, denen sie Hände auflegen, werden gesund werden. Wunderbare Zeichen, die da geschehen können. Und so ist das Zeichen des Jona eine Erinnerung immer wieder. Jona musste nach Ninive, er war im Fischbauch und er hatte einen Auftrag. Und das führte dazu, dass eine ganze Stadt umkehrte. Geh nach Ninive, sagte Gott. Jesus kam zu seinem Volk nach Israel. Er starb, war im Grab und ist auferstanden. Gott sagte zu ihm, geh zu meinem Volk, geh nach Israel. Das war sein Auftrag. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind gesandt in diese Welt, in die ganze Welt. Und das haben wir ja gehört, die fängt vor deiner Haustür an oder vor deiner Herzenstür. Wir haben Umkehr erlebt, das hoffe ich doch für jeden von uns. Und sonst können wir das noch miteinander besprechen. Und wir haben einen Auftrag, geht in die ganze Welt und verkündigt diesen gekreuzigten Christus. Amen. Genau. Wir wollen beten. Vater, immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, begegnen uns solche Zeichen, solche Bilder, wie das Zeichen des Jona. Und Jesus hat es uns näher gebracht und erklärt. Und ich bitte dich, dass das für uns zum Segen wird, für jeden von uns zum Segen wird, dass wir merken, das ist nicht nur etwas, eine nette Geschichte im Alten Testament, sondern das hat Auswirkungen bis zu Jesus und von Jesus bis zu uns in unsere Zeit hinein. Danke, dass wir nicht wie Jona im Fischbauch hocken mussten. Und danke, dass wir nicht wie Jesus sterben und im Grab liegen mussten. Und trotzdem haben wir innerlich dieses Sterben erleben dürfen, dieses Todsein von unserem alten Leben und ein neues Leben empfangen, eine Auferstehung erleben. Wir durften es erleben durch deinen Geist hier bei uns, inwendig in uns, und dafür danken wir dir. Und wenn wir jetzt zusammenkommen als lebendige Christen, als lebendige Menschen, dann haben wir diesen Auftrag, für andere Menschen Verkündigung zu sein, Verkündigung zu praktizieren, so wie Jona zu den Ninivitern ging, so wie Jesus zu den Israeliten kam. Herr, wir bitten um deinen Segen, um deine Kraft, um deinen Heiligen Geist, dass wir da drin ja, stehen können, gehen können, das tun können, was du durch uns tun willst. Und wir wollen erleben, wie Jona, dass Menschen umkehren. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und wenn es sein darf, dann lass doch auch Zeichen folgen. In deinem Namen, Jesus. Wir danken dir. Amen. Und wir wollen das tun, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Dazu gibt es ein Lied. Auch ein Lied mit einem alttestamentlichen Text. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist. Lasst uns dieses Lied noch singen als Bekenntnis, dass wir ja, das wahrnehmen und dass wir dem nachleben wollen. Danke vielmals.